Als ich schreiend das Licht der Welt erblickt habe, da stand mein Name schon im Voraus fest. Und der wird eindeutig dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. Später wurde ich dann in rosafarbene Kleidchen gesteckt und habe Puppen zum Spielen bekommen, die alle normschön waren und ebenfalls in glitzernden rosa Kleidchen steckten. Und so nahmen dann die Zuschreibungen ihren Lauf. Später habe ich dann die Mutter eines Klassenkameraden kennengelernt, die selbst Hörfunkjournalistin war und mich total beeindruckt hat mit ihrem Auftreten. Und da war dann klar, boah, so möchte ich auch später sein. Und was soll ich sagen? Jetzt sitze ich hier bei FreeFM und nehme eine weitere Folge der Podcast-Reihe Internationale Stadt Ulm auf. Und ich bin nicht alleine, denn bei mir ist Miguel Diaz. Er ist der Leiter der Servicestelle Klischeefrei, wo er sich für eine Berufsorientierung jenseits von Geschlechterklischees einsetzt. Hallo, Herr Diaz.
Ja, schönen guten Tag.
Was wollten Sie denn werden, als Sie ein Kind waren?
Was wollte ich werden? Das war mir gar nicht so klar, was ich geworden bin. Ist vielleicht das Spannende, nämlich tatsächlich habe ich erstmal eine handwerkliche Ausbildung und eine technische Ausbildung gemacht. Also bin sowohl Stahl- und Stahlbetonbauer als auch Vermessungstechniker. Ich dann mich für die Soziologie erwärmt habe, Soziologie studiert habe und da dann auch das Themenfeld Geschlechterforschung für mich entdeckt habe.
Ja, wie man gerade an meinem Fall schon gesehen hat, die Einteilung in typisch männlich, typisch weiblich beginnt ja schon, kann man sagen, mit der Geburt. Und weiter geht es dann auch mit Babykleidung, wobei Blau dann für Jungen steht und Rosa für Mädchen. Und so nehmen die Zuschreibungen dann ihren Lauf. Wie beeinflusst denn das oder diese Wahrnehmung eine heranwachsende Person und ab wann wird sie davon geprägt?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Wie beeinflusst sie sie? Das sehen wir natürlich, was dann im Erwachsenenalter beispielsweise festzustellen ist, wie verteilen sich denn Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt? Und das sind ja Sachen, die schon in früher Kindheit angelegt werden. Also nicht die konkrete Vorstellung, welchen Beruf, wie ich das ja auch nicht hatte, welcher konkrete Beruf soll es mal werden, sondern eher so, was sind eigentlich Berufe, die scheinbar für ein Geschlecht das richtige Feld sind, was sind Berufe, die da weniger das Feld sind. Und naja, und das wird halt früh angelegt. Also eigentlich schon mit der Frage, was ist es denn, die ja werdenden Eltern, frisch gewordenen Eltern gestellt wird, beginnt ja schon sozusagen eine geschlechtliche Zuschreibung und eine bestimmte Erwartungshaltung. Und man weiß aus der Forschung, dass da auch schon die soziale Interaktion zwischen Erwachsenen und dem Neugeborenen schon deutlich anders ist, wenn ein Kind mal als Junge, mal als Mädchen vorgestellt wird. Naja, und das spiegelt sich dann, wie gesagt, dann später auf dem Arbeitsmarkt wieder, dass wir einen sehr ausgeprägten Arbeitsmarkt haben, der sich nach Geschlecht sortiert. Das heißt, es gibt viele, viele Berufe, die einseitig von Männern dominiert werden. Das sind dann eher so handwerklich-technische Berufe. Es gibt, das sagt man ungefähr, das macht so 2/3 aller Berufe aus. Dann gibt es nochmal so ungefähr 1/4 aller Berufe, die einseitig von Frauen belegt werden. Das sind dann in der Regel aus dem helfenden, pflegerischen, erzieherischen Bereich Berufe. Und dann, so Pi mal Daumen, kann man sagen, dass nur etwas mehr als jeder 10. Beruf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis aufweist. Also daran stellt man schon fest, also das ist nicht nur in unserem Kulturkreis, sondern das ist fast weltweit festzustellen, dass sich die Geschlechter sehr unterschiedlich da sortieren. Es gibt keine biologischen Bedingungen dafür, das kann man schon sehen, dass es natürlich auch immer Minderheiten in diesen Berufsfeldern gibt, die dem anderen Geschlecht angehören, sprich halt Frauen in MINT-Berufen oder Männer in helfenden pflegerischen, erzieherischen Berufen. Das zeigt ja schon mal an, es scheint also nicht biologisch zu sein. Dann kann man sagen, dass wenn man bestimmte Berufe mal auch unter einem historischen Blick nimmt, die Medizin ist da ein schönes Beispiel für, wo auch der Männer- und Frauenanteil immer mal wieder sich gewandelt hat. Mal war es ein Beruf mit einem hohen Männeranteil, mal ein Beruf mit einem hohen Frauenanteil. Und da gibt es so mehrere Beispiele für, sodass wir schon sagen können, es hat halt mehr damit zu tun, welche Vorstellungen haben wir, was für ein Geschlecht geeignet ist und welche haben wir da weniger.
Wie Sie sagen, da wird man oft mit so biologistischen Annahmen konfrontiert. Wenn dies aber gar nicht so ausmachen, welche Faktoren beeinflussen denn dann die Geschlechterwahrnehmung?
Ja, das sind natürlich so Zuschreibungen. Letztendlich mit dieser Frage, was wird es denn daran anschließend, das haben Sie ja dann auch eben schon gesagt, beginnt ja dann auch sowas, welches Spielzeug ist für welches Geschlecht das richtige, welche Farben, also das Blau für die Jungen, das Rosa für die Mädchen. Und das sind natürlich Sachen, wo schon sehr früh sozusagen bestimmte Interessen geweckt werden oder halt auch eben nicht geweckt werden. Und das führt dann dazu, dass sich dann auch die Geschlechter sehr unterschiedlich dementsprechend dann auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt dann auch sortieren. Deswegen ist es uns von der Initiative Klischeefrei auch tatsächlich wichtig, schon sehr früh mit diesem Thema Kinder in Kontakt zu bringen und ihnen Alternativen zu klassischen Stereotypen anzubieten. Will halt heißen, dass wir eigentlich schon in der frühen Bildung mit unseren Angeboten starten. Und dann geht es natürlich nicht darum, schon Kleinkinder oder Kinder damit zu konfrontieren, was möchtest du denn später mal werden? Da ist dann relativ auch schon klar, was es wird. Polizist, Feuerwehrmann, für die Jungs und bei den Mädchen ist es dann eher oft Lehrerin oder Friseurin, Tänzerin, solche Sachen. Sondern da geht es tatsächlich darum, wenn wir solche Angebote starten, diese große Bandbreite, die es an Optionen gibt, den Kindern auch immer darzulegen, ihnen deutlich zu machen, es gibt Zimmerinnen, es gibt Pfleger, es gibt Erzieher, es gibt Kfz-Mechatronikerinnen und so weiter und so fort. Und das muss man dann halt auch den Kindern natürlich vermitteln, damit sie klar haben für sich, das sind alles für mich mögliche Optionen. Was aber nicht heißt natürlich, wenn Jungen sich dafür entscheiden, Kfz-Mechatroniker zu werden, ist das ja alle Male okay. Oder Mädchen sich entscheiden, auch das Friseurhandwerk zu lernen oder in den Sprachwissenschaften vielleicht eher zu Hause sind und weniger im MINT-Bereich. Problematisch wird es halt unseres Erachtens nach, wenn wir ganz hohe Geschlechterkonzentrationen in bestimmten Feldern haben. Und das haben wir bei denen, die ich eben angesprochen habe.
Ja, es geht also darum, Identifikationsfiguren zu schaffen und den Kindern zu vermitteln, ey, die kann das, der kann das, also kann ich das auch. Was aber häufig ja durch die Medien auch vermittelt wird, sind gerade auch Berufe, also schon in einem frühen Kindesalter, die bestimmte Rollenbilder stärken. Zum Beispiel heißt es deshalb dann Feuerwehrmann Sam oder die Prinzessin heißt eben Lilifee und der Baumeister heißt eben Bob. Welche Rolle spielen denn Medien in unserer Geschlechter- und Rollenbildung?
Ja, das ist natürlich eine heikle Frage, will ich mal sagen, weil Medien reproduzieren ja Gesellschaft und also was sind gesellschaftliche Entwicklungen und beeinflussen sie gleichermaßen. Also ich würde ein bisschen davor warnen, einseitig den Medien für die Situation die Verantwortung zuzuschreiben. Glaube aber, dass Medien viel, viel mehr tun könnten, wenn es ihnen wichtig ist, tatsächlich auch also eine Baumeisterin beispielsweise vorzustellen, eine Feuerwehrfrau und solche Sachen, um halt diesen starken Mainstream, den wir nach wie vor noch haben, dem auch ein bisschen entgegenzuwirken. Und das Schöne an der aktuellen Zeit ist ja, dass wir so eine Gleichzeitigkeit zumindest haben, auf der einen Seite von noch tradierten Vorstellungen, die in unserer Gesellschaft anzutreffen sind und gleichzeitig aber auch, dass man schon sagen muss, dass Rollenvorstellungen natürlich viel durchlässiger geworden sind und nicht mehr ganz so starr umrissen sind. Und das ist sicherlich eine Chance, wo meines Erachtens nach die Medien noch ein Stückchen mehr nachlegen könnten. Gleichzeitig muss man sagen, es hat sich natürlich auch in den Medien schon ein bisschen was verändert, dass man zunehmend auch Frauen in Bereiche abgebildet werden, die vielleicht nach wie vor noch sehr männlich konnotiert sind und Männer auch in weiblich konnotierten, wobei das immer noch mal aus meiner Perspektive einen kleinen Unterschied ausmacht. Da geht es natürlich auch immer um Geschlechterhierarchien. Das Männliche wird nach wie vor in unserer Gesellschaft als höherwertig angesehen als das Weibliche. Und dementsprechend ist natürlich eine Orientierung hin zur Männlichkeit sozusagen. Also wenn Frauen beispielsweise ins Handwerk gehen, also Frauen sich auf männlich konnotierten Terrain bewegen, ist es immer noch mal was anderes. Hat es, glaube ich, schneller eine gesellschaftliche Anerkennung, als wenn wir das umgekehrte Feld haben. Fußball sei dann als Beispiel genannt, auch wenn der Frauenfußball, interessant, dass man es ja überhaupt schon als Frauenfußball, man sagt ja auch nicht Männerfußball, kennzeichnet, aber wenn man den Frauenfußball betrachtet, der gewinnt an Bedeutung, das finde ich gut und richtig und wichtig. Frauen spielen sehr gut Fußball, genauso wie es die Männer machen und da gibt es eine gesellschaftliche Akzeptanz. Gleichzeitig haben wir aber jetzt nicht eine Bewegung so stark zumindest hin, dass man sagen würde, Männer machen sich auch in Bereichen, beispielsweise im Ballett oder so, entdecken das für sich, weil es ein sehr weiblich konnotierter Bereich ist. Und das ist eine Orientierung hin, die Männern, glaube ich, immer noch mal ein bisschen schwerer fällt. hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Konstruktion von Männlichkeit ja besonders stark darauf fußt, Weiblichkeit zu negieren, Weiblichkeit abzulehnen. Also ein Mann ist vor allen Dingen ja keine Frau. Und das ist so die männliche Sozialisation, sich davon abzugrenzen. Und dementsprechend schwierig ist es dann manchmal auch für Männer, auf weiblich konnotierten Terrain sich zu bewegen.
Wie passen denn in dieses Spannungsfeld dann nicht-binäre Menschen rein? Also Menschen, die sich nicht als ausschließlich weiblich oder männlich verstehen?
Die fallen ja sozusagen aus diesem Dualismus, aus dieser Binarität sozusagen ein Stückchen weit raus. Und meines Erachtens nach wird das gesellschaftlich noch viel zu selten thematisiert. Wir gehen relativ starr davon aus, es gibt auf der einen Seite Männer, es gibt auf der anderen Seite Frauen. Und da gibt es so eine kleine Schnittmenge, die vielleicht beide abdecken, aber im Grunde genommen werden sie als sehr konträr gedacht. Und da fallen natürlich Menschen, die sich nicht geschlechtlich zuordnen können oder wollen, komplett raus. Mhm. Und ich glaube, dass da noch viel nachjustiert werden muss und denke auch für ein Projekt wie Klischeefrei ist es natürlich auch wichtig, solche Personen mitzudenken. Wobei man gleichzeitig sagen muss, wenn wir uns den Arbeitsmarkt und Ausbildungsmarkt anschauen, dann verteilen sich oder dann läuft die Hauptdifferenzlinie, verläuft halt zwischen jungen Mädchen oder Männer und Frauen. Und das wollen wir natürlich auch nicht aus dem Blick verlieren. Ja. Wobei wir dann schon auch in unseren Materialien, die wir entwickeln, und da haben wir ja sehr reichhaltige, auch schon immer den Blick darauf werfen, dass nicht alle Menschen eindeutig männlich oder eindeutig weiblich sind.
Ja, dann gehen wir doch mal zum Elefanten im Raum. Sie sind Leiter der Servicestelle Klischeefrei und setzen sich mit der Initiative Klischeefreie Berufs- und Studienwahl für eben diese ein. Was tun Sie denn, um dieses Anliegen umzusetzen und wie kam es überhaupt zu Ihnen?
Ja, wie kam es zu uns? Das ist eine gute Frage. Also im Koalitionsvertrag, der, jetzt muss man ja schon sagen, heute der Vorbundesregierung, ist tatsächlich eine geschlechtergerechte Berufs- und Studienwahl explizit erwähnt worden. Und das haben dann federführend das Bundesfamilienministerium und Bundesbildungsministerium zum Anlass genommen, ein Expertinnengremium zu gründen, wo viele andere Ministerien, auch das Arbeitsministerium, also das Bundesarbeitsministerium, das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesumweltministerium, verschiedene Länderministerien, aber auch die Bundesagentur für Arbeit, der Deutsche Gewerkschaftsbund und auch viele Leute aus der Wissenschaft involviert waren, aber auch das Kompetenzzentrum Technik, Diversity und Chancengleichheit. Warum ist das Kompetenzzentrum angesprochen worden? Weil dort viele Projekte angesiedelt sind, die gleichstellungsorientiert ausgerichtet sind, beispielsweise die Bundeskoordinierungsstelle des Girls Days, die Bundeskoordinierungsstelle des Boys Days, früher noch der Pakt für Frauen in MINT-Berufe und vieles, vieles mehr. Und das war natürlich eine Expertise, die in diesem Steuerungskreis nochmal auch explizit angefragt worden ist, sodass wir von Anfang an in diesem Gremium dabei waren, dort eine Bestandsaufnahme vorgenommen haben. Also wie ist eigentlich die Situation auf dem Arbeitsmarkt? Dann uns auch tatsächlich die ernsthafte Frage gestellt haben, ist es überhaupt problematisch, dass sich Männer und Frauen bei der Berufswahl so unterschiedliche Wege gehen? Und wenn es problematisch ist, was könnten dann Wege daraus sein? Und so sind wir dann bei dem Projekt Klischeefrei gelandet.
Ja, warum ist das denn wichtig? Also Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben sich die plumpe Frage gestellt. Warum ist es denn wichtig? Warum ist es relevant? Und inwiefern betrifft das die verschiedenen Ebenen des Individuums, der Wirtschaft und der Gesellschaft auf der anderen Seite?
Naja, einmal individuell natürlich, dass man sagen kann, gerade in unserem Kulturkreis ist die berufliche Selbstverwirklichung ja ein ganz zentraler Aspekt von persönlicher Zufriedenheit. Mhm. Und da ist natürlich, können dann Geschlechterzuschreibungen dem auch entgegenwirken, sodass sich der oder die Einzelne halt nicht so entfalten können, wie sie wollen. Das ist so die individuelle Ebene. Die gesellschaftliche ist, dass natürlich alle Menschen gleichermaßen an Gesellschaft partizipieren können oder sollen, besser gesagt, und dass da Geschlechterklischees dem entgegenwirken können. Also dass als Beispiel, Frauen leisten wöchentlich, wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammennimmt, ungefähr eine Stunde mehr Arbeit als Männer. Schauen wir über eine Lebensverlaufsperspektive uns das Einkommen von Frauen an, dann stellen wir fest, dass sie bis zu 50% weniger Einkommen haben als Männer. Also da klafft schon eine große Lücke. Das heißt also monetär stehen Frauen in der Regel deutlich schlechter da als Männer. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass es natürlich auch viele Männer gibt, die durch Geschlechterzuschreibungen nicht so ihr Leben gestalten können, wie sie möchten. Beispielsweise sei da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf genannt, die nach wie vor es Männern schwerer macht, auch letztendlich sich bei der Sorgearbeit etwas stärker zu beteiligen. Mhm. Also das sind also solche Zuschreibungen, die führen halt für Männer und Frauen letztendlich dazu, dass sie sich nicht so entfalten können. Und zu guter Letzt natürlich wirtschaftlich, natürlich eine Volkswirtschaft, wie wir sie haben, darauf angewiesen, dass sich auch alle Menschen bestmöglich beruflich verwirklichen können, realisieren können. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung und es birgt natürlich auch einiges an Innovationspotenzialen. Das weiß man ja gerade aus der neueren Forschung, dass je heterogener Teams sind, desto innovativer, desto leistungsstärker sind sie. Und das heißt, dass reine Frauen- oder Männerteams da einfach schon ein Stückchen weit das Nachsehen haben. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da langsam ein Stückchen weiter vorankommen. Und ein bisschen Bewegung, ein bisschen Musik ist ja auch glücklicherweise schon drin in dem Feld.
Und mit welchen Angeboten warten Sie denn auf, um das alles umzusetzen?
Ja, also wir haben auf der einen Seite eine Webseite, die wir eingerichtet haben, wo sich Interessierte über das Thema informieren können, wo sie viel methodisches Know-how finden, viel Hintergrundwissen finden. Wir haben, was ich eben schon gesagt habe, wir fangen sehr früh an, nämlich in der frühen Bildung, gehen dann über die Grundschule, die weiterführende Schule bis hin zu den Hochschulen, Unternehmen und Eltern. Das sind sozusagen unsere Themenbereiche, die wir abdecken. Und für all diese Themenbereiche haben wir halt Materialien entwickelt oder sind dabei, es zu entwickeln, so dass Fachkräfte auch darauf zurückgreifen können, ohne immer wieder das Rad neu erfinden zu müssen. Mhm. Das ist so die eine Seite, also auf unserer Webseite findet sich das alles. Und die andere Seite ist, dass wir mittlerweile ein großes Netzwerk mit annähernd 400 Partnerorganisationen aufgebaut haben. Und so heterogen unsere Themenbereiche sind, so heterogen ist dann natürlich auch unser Netzwerk. Also das heißt, in unserem Netzwerk sind Kitas vertreten, da sind Schulen vertreten, da sind viele Hochschulen, Städte drin vertreten, Kommunen. Wir haben große Unternehmen dabei, große Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände sind vertreten. Also das ist sehr, sehr ein bunter Strauß, den wir da haben schon in unserem Netzwerk vertreten. Mhm. Und für all die Partnerorganisationen bieten wir dann auch an, dass wir sie in der Umsetzung einer klischeefreien Berufs- und Studienwahl auch unterstützen.
Die suchen ja auch nach Nachwuchs sozusagen und viele Berufe, so kann ich mir vorstellen, sind auch einfach gar nicht so im gesellschaftlichen Wissen oder Erinnern vorhanden. Also vielleicht fallen da auch manche so ein bisschen raus. Und dennoch gibt es ja einige Berufsgruppen, die stark von männlich gelesenen Personen geprägt sind in Deutschland. Ich würde sagen, handwerkliche Berufe zum Beispiel und welche, die eher weiblich geprägt sind, die eher in die Pflege auch gehen. Wie sehen Sie das und wie stark ist die Berufswahl heute denn tatsächlich noch von Geschlechterklischees geprägt?
Naja, ich meine, der Blick auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zeigt es, dass es nach wie vor sehr stark geprägt ist. Es ist was in Bewegung geraten. Wir haben mittlerweile einen höheren Anteil an Männern im Erziehungsbereich. Das ist erfreulich. Wir haben aber gleichzeitig auch eine Entwicklung beispielsweise in den Grundschulen. Da muss man ja sehen, dass in den Grundschulen der Männeranteil noch in den 60er Jahren bei um die 54% lag. Mittlerweile ist er bei um die 10% angekommen. Also diese Bewegung gibt es da auch, also dass eher Berufe eine höhere Geschlechterkonzentration aufweisen. Und da ist es natürlich dementsprechend halt auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Da gibt es einen Fachkräftebedarf. Das sind Berufe, die von allen Menschen ausgeübt werden können, die zumindest nichts mit der Geschlechtszugehörigkeit zu tun haben und wo man dementsprechend dann auch ein Stückchen weit schauen muss, wie man die Leute dann auch da für diese Berufe ein Stückchen weit begeistern kann. Aber nach wie vor, würde ich sagen, haben wir eine stark ausgeprägte Segregation und da versuchen wir ja gerade als Initiative auch ein Stückchen weit entgegenzuwirken und sind da dankbar, dass wir da mit unseren Partnerorganisationen ein starkes Netzwerk haben, was, glaube ich, auch schon auch eine gewisse Wirkungsmächtigkeit erreicht hat.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder auch schon familiär stark geprägt werden, was so Rollenannahmen angeht. Wie kann denn dann von außen sozusagen als unbekannte Person oder Personengruppe mit den gängigen Klischees gebrochen werden? Wie setzen Sie da an? Und wie kann man dann langfristig auch mehr Vielfalt auf die Berufswahlradare bringen?
Naja, wir setzen halt an, indem wir beispielsweise ein Berufe-Memo-Spiel entwickelt haben, wo es halt Feuerwehrfrauen gibt, wo es Polizistinnen gibt, wo es Erzieher oder Pfleger gibt. Ja, und das sind natürlich Sachen, die in den Kitas dann auch Verwendung finden und eingesetzt werden oder ein Wimmelbuch, was da Anwendung findet. Also damit einfach Kinder auch merken, das ist auch was ganz Selbstverständliches, dass Frauen Solaranlagen aufs Dach montieren und Männer sich um Pflegebedürftige kümmern. Das versuchen wir da zu transportieren. Wir bieten auch methodische Mappen dazu an. Also wie kann man im Team selber für das Thema sensibilisieren, also in einer Kita, oder wie kann man dann auch mit den Kindern, sehr niedrigschwellig natürlich, dann zu diesem Thema arbeiten. Und man kann schon sagen, dass eigentlich Kinder häufig noch eine viel größere Offenheit bezüglich Geschlechtergrenzen haben, als dann mit zunehmendem Alter verdichtet es sich immer mehr. Deswegen ist es gut, da früh anzusetzen. Wir bieten dann auch für Grundschulen, jetzt relativ frisch haben wir auf den Markt gebracht, Erstlesebücher und ein Lesebuch für Fortgeschrittene, wo wir genau mit diesen Rollen einfach spielen. Und es geht auch gar nicht um so einen Dogmatismus jetzt, Frauen jetzt nur noch technisch-handwerkliche Dinge und Männer pflegerisch-erzieherische Dinge, sondern einfach da so ein Stückchen weit Vielfalt Einzug halten zu lassen. Das halten wir für wichtig und das versuchen wir mit unseren Materialien und mit entsprechenden methodischen Mappen, die immer dazu anregen, auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und grundsätzlich würde ich immer sagen, es ist vor allen Dingen auch immer eine Frage der persönlichen Haltung. Also welchen Zugang habe ich auch persönlich zu diesem Thema? Und da versuchen wir dann auch MultiplikatorInnen dann dementsprechend darin zu schulen, da einfach den Blick zu weiten und nicht diese Engführung zu machen. Jungen und Männer sind eher für diese Bereiche und Frauen und Mädchen eher für andere Bereiche geeignet.
Ich glaube auch, dass Kinder offener sind prinzipiell für diese Ansätze. Aber was ja häufig, so meine Beobachtung, das Problem ist, ist, dass Eltern oder häufig auch gerade Väter da blockieren, also eine konservative Väter vielleicht eher, irgendwie Angst haben, dass das Kind irgendwie manipuliert wird oder verweichlicht wird oder so, je nachdem, welchem Geschlecht das Kind zugerechnet wird. Das gehört ja zu dieser Erzählung des Mannes als der Ernährer. Und das wiederum gehört meines Empfindens nach zu einer konservativen Erzählung, die auch stark ideologisch beladen wird, auch gerne von rechten Gruppen. Warum ist das so? Wovor haben die Angst?
Naja, es ist natürlich immer relativ einfach zu sagen, ein Teil der Bevölkerung ist eher für das eine und ein anderer Teil für das andere geeigneter, und klare Rollenverteilungen scheinen vielleicht das Leben, auch das gesellschaftliche Leben, einfacher zu machen. Ich habe ja eben schon drei Gründe genannt, warum das eigentlich nicht so ist. Es ist natürlich, ne, die Leute versuchen das, was sie kennen, an dem Punkt vielleicht auch zu bewahren und sehen dabei gar nicht, dass sie damit natürlich ihren eigenen Kindern auch letztendlich Verwirklichungschancen nehmen und Potenziale und Talente, die Kinder haben, da einfach letztendlich gar nicht auch zur Geltung kommen. Und deswegen halten wir es schon für wichtig, das Feld auszuweiten. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Verweichlichung, das betrifft ja dann eher die Jungs. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, wie konstituiert sich eigentlich Männlichkeit? Und das ist die Negation von Weiblichkeit. Und deswegen gibt es da schnell irgendwie die Befürchtung, oh je, wenn mein Junge zu sehr mit weiblich konnotierten Bereichen in Kontakt kommt, dann verweiblicht er. Das steckt ja so ein Stückchen weiter hinten. Und ich glaube, da ist es wichtig, dann gerade auch Vätern diese Angst zu nehmen, wobei meine Beobachtung durchaus auch ist, da sind viele, viele Väter auch schon durchaus sehr stark in Bewegung. Da sind viele Väter, die gar nicht mehr so starr an diesen Rollenbildern festhalten. Man muss natürlich auch Rahmenbedingungen schaffen, die es Vätern dann auch ermöglicht, sich in die Erziehung so einzubringen, wie sie sich das selber auch wünschen. Und da reichen natürlich nicht ein paar Monate Erziehungsarbeit aus, wo sie sich freinehmen können, sondern wer selber Kinder hat, weiß ja, dass sie letztendlich nach ein paar Monaten nicht aus dem Haus sind, sondern dass das mehr oder weniger eine Lebensaufgabe ist. Und da muss man, glaube ich, nochmal stärker dann auch die Männer für sensibilisieren. Wobei es natürlich auch nicht nur die Männer sind, die da vielleicht ein Stückchen weit etwas zurückhaltender agieren, sondern es gibt natürlich auch viele Frauen, die Ängste haben, dass das ihnen zugewiesene Terrain ihnen nun streitig gemacht wird. Also da wäre es mir immer wichtig, tatsächlich auch beide in den Blick zu nehmen. Ja. Was können Eltern leisten? Ich habe immer wieder in Gesprächen, dass um gerade auch diesen Biologismus, mein Gefühl zu unterfüttern, um deutlich zu machen, es kann gar nicht anders sein, als dass mein Junge Kfz-Mechatroniker oder Maschinenbauer wird oder was auch immer. Weil wir haben schon in jungen Jahren, hat er eine Puppe geschenkt gekriegt und hat gar nicht damit gespielt, hat aber dann einen Baukasten geschenkt gekriegt und damit hat er sich beschäftigt. So einfach ist es natürlich nicht. Es reicht natürlich nicht aus, Jungen einfach eine Puppe zu Weihnachten zu schenken und zu glauben, dann spielen sie schon damit. So viel Erfahrung und Wissen haben Jungen auch, dass ihnen klar ist, dass das eigentlich ein Spielzeug ist, was häufig eher von Frauen oder von Mädchen besser gesagt genutzt wird. Meine Lieblingsfrage dazu ist dann auch, ob es denn auch einen Mann gegeben hat, der mit dem Jungen zusammen mit der Puppe gespielt hat. Mhm. Also der Vater, der Opa, ein Onkel oder wer auch immer, ein Freund. Und das stelle ich dann fest, dass das immer auf großes Erstaunen trifft und gesagt wird, nein, damit spielen doch Männer nicht.
Ja, ja, und da und, vielleicht auch gleich die Angst irgendwie, dass das dann schon erste Anzeichen für Homosexualität sind oder so, oder dass das dann die geschlechtliche Orientierung beeinflussen würde. Glaube ich, das ist auch eine Angst, die dahinter steckt.
Genau, ja, auf jeden Fall. Genau, also dieses wenn Jungen sich mit solchen, oder Jungen, die Ballett spielen, oder mhm. Jungen, die Friseurhandwerk lernen möchten oder so, dass sie immer sehr schnell des Verdachts der Homosexualität ausgesetzt mhm. sind. Also A ist natürlich die geschlechtliche, eine sexuelle Orientierung etwas, was jeder Mensch für sich selber entdecken und entscheiden muss. Da finde ich, da hat niemand reinzureden. Und natürlich gibt es Friseure, die schwul sind, es gibt Balletttänzer, die schwul sind oder bisexuell oder was auch immer. Aber es gibt natürlich auch Fußballspieler, die schwul sind. Mhm. Ich glaube, dass der Kontext, sich zu outen, ist natürlich, und das wissen wir ja sehr gut, im Fußball nochmal ein ganz anderer mhm. als beispielsweise in so einem Bereich, der eh diesem Verdacht ausgesetzt ist, dass es da ein Feld besonders für Homosexuelle gibt, wo sie beruflich sich verwirklichen können. Also das finde ich schon wichtig, das im Hinterkopf so ein Stückchen beizuhaben, also dass es letztendlich nichts mit der Tätigkeit an sich zu tun hat, sondern dass es ein anderer Outing-Kontext darstellt häufig.
Ja, dann würde ich noch gerne einen Blick in die Geschichte werfen, und zwar hatten Sie vorhin schon gesagt, viele Väter haben da jetzt auch einen Fortschritt gemacht und so weiter. Welche Entwicklung hat die Gesellschaft denn mit Blick auf die Berufswahl hinter sich gebracht? Und haben Sie das Gefühl, dass sie sich ein Stück weit hin zu einer klischeeärmeren Gesellschaft entwickelt hat?
Ja, definitiv. Also ganz definitiv. Ich glaube, dass die Rollen deutlich aufgeweichter sind, als sie das noch vor einigen wenigen Jahren oder Jahrzehnten waren. Das lässt sich ja an der Gesetzgebung, dass früher noch Männer in den 70er Jahren den Arbeitsvertrag von ihren Ehefrauen kündigen konnten und so weiter und so fort. Das ist ja zum Glück alles Geschichte. Also ich glaube, da ist schon viel Musik drin, da ist viel in Bewegung. Gleichzeitig gibt es aber noch ein bestimmtes Beharrungsvermögen. Und da versuchen wir natürlich als Initiative dann auch anzusetzen und deutlich zu machen, wie wichtig es für einzelne Personen, aber auch für eine Gesellschaft und für eine Wirtschaft ist, sich tatsächlich von diesen klassischen Rollenzuschreibungen zu lösen. Gerade das haben Sie ja eben auch nochmal verdeutlicht, dieses Getriebensein von Männern. Ich muss der allein oder zumindest der Haupternährer einer Familie sein. Wenn wir uns das historisch angucken, dann muss man sagen, das ist eine Ideologie, die eher mit dem Aufkommen des Bürgertums sich ein Stückchen weit entwickelt, die dann aber auch nur von relativ einer kleinen Schicht, nämlich die sich leisten konnten, dann auch realisiert wird. Ja. Man muss bedenken, Deutschland oder Mitteleuropa war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eine bäuerliche Gesellschaft. Mhm. Da haben mehr oder minder alle alles gemacht. Also da gab es diese starken Zuordnungen in dieser Weise, wie wir es danach erlebt haben, gar nicht. Und dann kommt diese Ideologie auf. Also so ein bisschen Mutti an den Herd und ja. Der Mann geht arbeiten. Dann grätschen aber auch schon zwei Weltkriege dazwischen, wo die Männer an der Front sind und zumindest nicht in den Betrieben, nicht in der Industrie oder weniger tätig sind. Und das wird dann durch Frauen aufgefüllt. Mhm. Nach dem Krieg gibt es dann wieder so ein Rollback, die Frauen wieder zurück an den Herd. Dann kann man sagen, dass eigentlich so zwei Jahrzehnte folgen, vielleicht auch zweieinhalb, wo es tatsächlich nochmal stärker auch als gesellschaftliche Realität sich entfalten kann. Also zwar die Männer verdienten genug, mehr oder minder zumindest, oder ein Teil der Männer, dass auch ihre Frauen keine Erwerbstätigkeit nachgehen mussten. Sie hatten dann die Hausarbeit zu machen, die ja auch da in keinster Weise hinten anstehen sollte, die aber nicht bezahlt wird. Und dann kommt aber auch schon letztendlich eine gesellschaftliche Formation, wo stärker Doppelverdienerpaare oder Einelternfamilien und so weiter und so fort, die dann eigentlich dazu führen, dass nur noch eine Minderheit diese Ideologie auch tatsächlich realisieren kann. Gleichzeitig aber nach wie vor so ein bisschen getan wird, als wenn das Normale ist. Und das ist es eigentlich nicht.
Wenn wir auf andere Gesellschaften gucken, wie ist es denn in anderen Ländern mit Klischeeberufen? Unterscheiden die sich stark von den Deutschen?
Also es gibt natürlich da auch Unterschiede drin. Ich glaube, so eine Haupttendenz können wir schon weltweit feststellen. Es gibt so kleine Verwerfungen, beispielsweise im arabischen Raum, dass da der Anteil von Frauen in dem MINT-Bereich teilweise höher ist als der Männeranteil. Wir haben durchaus auch gerade in den skandinavischen Ländern, dass der Anteil von Männern im Erziehungsbereich noch nicht ausgewogen ist, aber sich da auf alle Fälle deutlich von dem in Deutschland unterscheidet. Da lassen sich schon Unterschiede feststellen oder auch im Pflegebereich, dass gerade auch in südeuropäischen Ländern da der Männeranteil höher ist als in Deutschland. Aber es gibt so eine Grundtendenz, würde ich schon sagen, dass der Arbeitsmarkt sehr stark da ähnlich sortiert ist, wie wir das aus Deutschland kennen. Interessant finde ich halt eher auch den historischen Blick da drin, was ich eben schon mal auch mit dem Grundschullehrer angedeutet habe, mit der Medizin angedeutet habe. Und dann gibt es noch so weitere Felder, wo man so Verwerfungen immer deutlich machen kann und damit auch feststellt, es ist also nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist in jedem historischen oder kulturellen Kontext gibt es bestimmte Vorstellungen von Männlichkeiten und Weiblichkeiten. Und die sind aber wandelbar und wandeln sich auch. Und damit kann das natürlich für unsere Gesellschaft auch oder wird auch dazu führen, dass es immer mehr da in Bewegung gerät. Also mehr Männer in Bereichen, die heute noch sehr weiblich konnotiert sind, und das Umgekehrte für die Frauen.
Daran anschließend meine letzte Frage. Und zwar, wo geht die Reise denn in Zukunft noch hin? Und welche Rolle spielt dabei auch die Automatisierung? Inwiefern kann das in Zukunft aufgeweicht werden?
Also ich glaube, das wird sich ganz dramatisch aufweichen und ich glaube, das ist so das letzte Aufbäumen, was wir vielleicht noch in diesem Jahrzehnt erleben werden bezüglich des Festhaltens an alten Rollen, Stereotypen. Da führt die Digitalisierung und Automatisierung natürlich zu, aber da führen auch einfach gesellschaftlich andere Vorstellungen von Geschlecht zu. Also wir haben eine wahnsinnige Pluralisierung in unserer Gesellschaft und ich glaube, das wird dazu führen, dass wir uns perspektivisch von diesen alten Zuschreibungen werden lösen. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, das zu begleiten, auch politisch zu begleiten und auch letztendlich Rahmenbedingungen zu schaffen, die es allen auch ermöglichen, ihre Vorstellung von einem schönen Leben und einem guten Leben und einem guten Miteinander auch letztendlich, dass sie realisiert werden können. Und das ist, glaube ich, Aufgabe vor allen Dingen von Politik, aber natürlich auch von Wirtschaft. Mein Eindruck ist, die Wirtschaft ist in großen Teilen da bereit zu, möchte was verändern. Mhm. Gleichwohl fehlt es vielleicht hier und da immer wieder auch gerade vielleicht für kleinere und mittelständische Unternehmen nochmal so ein Stückchen an Know-how und an entsprechendem Wissen, wie man das dann auch realisieren kann.
Wobei man ja dann auf Sie zukommen könnte zum Beispiel.
Da kann man dann auf uns zukommen und wir unterstützen da gerne und freuen uns natürlich auch über weiteren Zuwachs, auch wenn wir schon ein großes Netzwerk haben. Es ist kostenfrei, alles was wir bieten, also auch der Beitritt ist kostenfrei und so haben Institutionen auch immer die Möglichkeit, bei uns anzufragen und wir stellen gerne Referenten, Referentinnen zur Verfügung, die dann dementsprechend auch Schulungen durchführen. Also da freuen wir uns immer, wenn wir da auch Anfragen haben und ein weiter wachsendes Netzwerk sind.
Das sind doch schöne Aussichten. Ja, das war eine weitere Podcast-Folge der Internationalen Stadt zum spannenden Thema Klischeefreiheit in der Berufswahl. Vielen lieben Dank, Herr Diaz, für das bunte Bouquet an Perspektiven.
Ja, bitteschön.
Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dahin, tschüss und bis bald.